hörst den offiziellen MDL-Podcast mit deinem Host Maren Florence Klump. In dieser Folge spricht Unternehmer und Coach Thomas Klarholz über persönliche Entwicklung, mentale Stärke und nachhaltigen Erfolg. Wir sprechen hier über Selbstführung, Verantwortung, Mindset und die Bedeutung innerer Klarheit in einer komplexen Welt. Außerdem teilt er Erfahrungen aus seiner Arbeit mit Unternehmern und Führungskräften und zeigt, wie Wachstum, Erfüllung und langfristiger Erfolg entstehen kann. Ein Gespräch über Veränderung, Erfolg und vor allem auch persönliche Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen. Los geht's.
Es gibt Themen, die viele Unternehmen betreffen, aber oft unterschätzt werden. Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Unternehmenskultur in einer Arbeitswelt, die sich gerade stark verändert. Mein Gast heute ist Thomas Klarholz, Unternehmensberater und Gesundheitsexperte. Er beschäftigt sich damit, wie Stress, Informationsflut und Arbeitsdruck auf Menschen wirken und was Unternehmen konkret tun können, damit Leistung nicht auf Kosten der Gesundheit entsteht. Herr Klarholz, schön, dass Sie da sind und wir starten auch gleich mit der ersten Frage. Wenn Sie denn auf die aktuelle Arbeitswelt schauen, was ist aus Ihrer Sicht gerade der größte Druckfaktor für Menschen im Unternehmen?
Erstmal danke für die Einladung, Frau Klump, zum Interview. Finde ich sehr spannend. Ich bin jetzt seit, ich muss immer rechnen, genau 30 Jahren selbstständig. Ich habe natürlich viele einzelne Kunden, die ich coache. Da interessiert mich immer der ganze Mensch. Ja, das heißt, der ganze. Manche kommen ja mit einem Thema und sagen, ich habe gerade geschäftliche Probleme und brauche da Ihre Unterstützung als Unternehmensberater. Mein Privatleben ist auch gerade schwierig, aber das interessiert hier nicht. Und dann sage ich, ohne jetzt Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht beruhen ja die Schwierigkeiten im einen wie im anderen auf den gleichen, sagen wir mal, Kommunikation. Themen, ja. Das meine ich mit ganzer Mensch. Oder wenn ich in meiner Präventionsarbeit in Unternehmen bin, ich habe viele Industriekunden, wo ich halt also klassisches Mental Health, psychische Belastung am Arbeitsplatz unter anderem abfrage, dann sagen natürlich Mitarbeiter, wenn man sie interviewt, sagen natürlich, naja, ich leide schon sehr unter den Rahmenbedingungen, aber die können wir ja nicht ändern. Ja, und dann sage ich, aber zu einem ganzheitlichen Ansatz gehört auch, dass wir das zumindest mal besprechen. Was sind denn das für Rahmenbedingungen, unter denen Sie leiden? Ne? Und dann kommen dann was, Arbeitsplatzgestaltung oder die Tätigkeit oder ganz verschiedene Aspekte. Ne? So, also das, was Menschen stresst, da kann man keine Grenze machen. Ne? Und Und deswegen, das ist mein Ansatz in Richtung Ganzheitlichkeit.
Wie ist denn das jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten? Haben Unternehmer mehr Ängste? Man weiß ja nicht, was in den nächsten Monaten oder Jahren auch passiert.
Also es ist sehr, sehr spannend. Ich habe einen Kunden, der hat jetzt eine Arbeitssicherheitsinitiative gestartet, um die Arbeitsplätze sicherer zu machen, die Unfallzahlen zu senken. Und hat das an erste Stelle gestellt, in Klammern, in einem Interview, was allen Mitarbeitern, also Tausende von Mitarbeitern großer Konzern zugänglich war, noch vor Umsatz und Gewinn. Und er ging davon aus, dass das auf positive Resonanz stieß und es hagelte Kritik. Ja, es gab Widerstände, die er erst gar nicht verstanden hat und viele andere auch nicht. Aber ich will doch für euch Arbeitssicherheit für die Sicherheit am Arbeitsplatz. Und die Mitarbeiter haben es aber anders verstanden. Die haben gesagt, wir haben eh schon teilweise Kurzarbeit und in dieser unsicheren Zeit diese Sicherheitsinitiative gefährdet aber unsere Arbeitsplatzsicherheit. Ne? Also die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, war größer als die Angst, am Arbeitsplatz einen Unfall zu erleiden, als Beispiel. Ich mache manchmal Abfragen. Ich frage, wer von euch macht sich Sorgen wegen der, sagen wir mal, globalen Lage? Und dann führe ich immer ein paar Beispiele auf, ne, was ich, die Kriege, die Inflation, die Arbeit der Regierung. Also man kann da so 5, 6 Beispiele bringen. Und dann sollen die Leute auf einer Skala von 1 bis 10 benennen. 1 heißt, ich bin da völlig sorgenfrei. 10 heißt, ich habe Ängste, mache mir große Sorgen. Und dann mache ich eine zweite Abfrage, wo ich den Medienkonsum abteste, im Sinne von, wer guckt denn täglich, in Klammern, konservative Medien, wer guckt denn täglich die Tagesschau oder wer guckt täglich Nachrichtensendungen, wer hört täglich die Nachrichten oder wer liest ständig jeden Tag, was in der Welt los ist, auch von 1 bis 10. 1 ist, interessiert mich nicht, Nachrichten gucke ich nicht, ich habe mein eigenes Netzwerk, das interessiert mich, und 10 wäre, ich bin total gebannt, ich gucke jeden Tag auf alle Nachrichten. Und das Spannende ist, beide Abfragen sind total deckungsgleich. Das heißt, die, die beim einen viele Ängste haben, sagen wir mal Punkt 8, sind auf der anderen Seite auch beim Medienkonsum, also wenn es nur um die Aufnahme von Nachrichten angeht, bei Punkt 7, Punkt 8. Ja. Also während die einen sagen, also ich mache mir wenig Sorgen, das sind auch die, die sagen, mich interessieren ehrlich gesagt die Nachrichten da draußen nicht so sehr. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch einen kritischen, interessierten Menschen ja haben. Dann frage ich natürlich nach, wenn ihr keine Nachrichten schaut, was hält denn eure Meinungsvielfalt, euer Interesse aufrecht? Und dann sagen halt viele, ich habe meine eigenen Quellen. Ich diskutiere im Bekanntenkreis über alles Mögliche. Aber es ist ein Unterschied, sich mit Freunden und Bekannten zu unterhalten, als jeden Tag von einer gewissen Medienflut, sagen wir es mal so, hart zugeballert zu werden.
Ja, das stimmt. So,
und das beobachte ich draußen. Und von daher hat es, es hat zugenommen, ja, aber das liegt auch an der medialen Vielfalt. Ja, wir haben, wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen ins Jahr 2005, 2006, da gab es viele Medien nicht. Wir hatten kein WhatsApp, kein Facebook, kein Insta. Ne? Also wir haben einfach auch mehr Angebot. Ne?
Wie helfen Sie denn den Menschen da, aus ihrer Angst irgendwie rauszukommen? Gibt's da Tricks und Tipps, wie die Menschen damit besser umgehen können? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, das ist ja Kern meiner Arbeit. Also es beginnt immer mit, ich nenne es mal, mit Stresswahrnehmung, ne? Dass man mal wahrnimmt, allein mal selber anzuerkennen, ich bin ein, sagen wir mal, Manager mit Verantwortung für 150 Mitarbeiter. Ich fühle mich gerade gefordert oder überfordert. Allein das mal für sich anzuerkennen, ist schon die halbe Therapie. Ne? Es nicht immer zu leugnen und so, ja, das, Stress haben wir alle, oder ja, man muss damit klarkommen, diese Floskeln, sondern wirklich zu merken, ich bin gerade am Anschlag oder ich habe gerade das Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, okay, was kann man tun? An welchen Stressstellschrauben kann ich drehen? Was kann ich privat für mich tun im Sinne von Work-Life-Balance? Was für Stressbewältigungstechniken habe ich? Dann gibt's natürlich Entspannungstechniken über, also ne, Yoga und Co., über gesunde Ernährung, Bewegungs-, Sportangebote. Welche privaten Möglichkeiten habe ich? Was bietet mir mein Arbeitgeber? Was kann ich sozusagen an Gesundheitsförderungsmaßnahmen im Betrieb, im Unternehmen noch mitnehmen? Da sind aus meiner Sicht aber doch eher schon klare Grenzen. Was ich ganz wichtig finde, welche Lösungsoptionen bietet mir denn der Kollegenkreis? Ne, weil ich zum Beispiel, wenn ich mit Schichtarbeitern spreche und frage, was bedauert ihr im Vergleich, was war früher besser? Und dann kommt ganz häufig, naja, vor 20 Jahren sind wir nach der Schicht mit den Kollegen öfter noch einen trinken gegangen. Das machen wir heute nicht mehr. Und dann frage ich immer, warum nicht? Was hindert euch? Ja, und so diese kleinen Sachen, ja, sich, mein Gott, und wenn man sich nur jetzt bei dem tollen Wetter nach Arbeitsende noch mal eine Viertelstunde in die Sonne setzt zusammen. Also, ne? Das ist die dritte Ebene. Also ich privat, ich meiner Tätigkeit, ich mit meinen Kollegen oder Freunden. Und dann als viertes, was für öffentliche Angebote kann ich noch nutzen? Also was bietet die Kommune, der Verein, die Stadt und so weiter, ja. So, und da mal, und dann gibt's halt Menschen, die sagen, okay, das hat mich auf eine Idee gebracht, und ich mache mich auf den Weg, ja. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und oft ist halt, Leiden ist oft leichter als Lösen, ne?
Also, das stimmt, da haben Sie was Wahres gesagt, das stimmt, Mensch.
Genau.
Sie sagen auch, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Was bedeutet das denn im Alltag von Unternehmern?
Also ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir auf unsere Familien schauen. Jeder, der Kinder hat, weiß, Papa, Mama, Tochter, Sohn sind nicht nur eins und eins und eins ist vier, sondern alle zusammen als Familie bilden eine Einheit, ein größeres Ganzes, was unfassbar auch viel Potenzial in verschiedene Richtungen entfaltet. Ne? Und im Unternehmen ist es auch so. Ja, wenn man mal wenn Unternehmensführer und Manager mal verstanden haben, wie man synergistisch das Wissen, die Intelligenz der einzelnen Teams und Abteilungen verbindet. Ja? Ich bin ja ein großer Fan von interner Kommunikation in Unternehmen. Ja, man redet ja über alles Mögliche, über das mal systematisch zu machen. Ja, welche Ideen habt ihr in eurer Abteilung? Ach, guck mal, das hatten die Entwicklung, hat da auch schon drüber nachgedacht und Research, ja, und Marketing, ja, und dann das ja natürlich über verschiedene Moderationstechniken das dann zu fokussieren, dann merkt man hinterher, oh wow, da ist jetzt mehr bei rausgekommen, als wenn jede Abteilung für sich alleine gebrainstormt hätte. Ja, und das meine ich mit, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ne? Also Abteilung 1 und 2 und 3 sind dann eben nicht nur drei Abteilungen, sondern es entwickelt sich auch etwas, manchmal sogar etwas Magisches, was keine Abteilung alleine hätte austüfteln können in der richtigen Atmosphäre. Ja. Ja? Und ich bin oft völlig ernüchtert, wie wenig und wie lieblos Meetings und Besprechungen organisiert werden. Statt zu sagen, hey, das ist heute, wir haben ein 3-Stunden-Meeting in Präsenz, alle sind hier, alle haben sich die Zeit genommen, das ist die Chance, heute was Großartiges zu gestalten. Ja? Stattdessen wird die Agenda vom letzten Mal vorgelesen und wer hat denn zu dem Punkt noch was zu sagen? Ja, das ist, also es liegt auch an uns und unserer Arbeitsweise. Ja, genau.
Vielleicht kann man das ja auch sehen, so als kleinen Denkfehler einiger Unternehmen.
Jeder ist ja in seinem, in seiner Blase, jeder ist in seinem System und denkt halt oft, ja, was soll ich denn machen? Ich habe das meinem Vorgesetzten schon mal gesagt, ja, aber der macht ja nichts und dann irgendwann ist man halt schnell in so einer Resignation drin, ne?
Das
so
stimmt.
Und ja, also ist, glaube ich, auch nicht so einfach in der heutigen Zeit wirklich immer positiv zu bleiben, muss man schon sagen.
In welcher Hinsicht spielt denn Gesundheit eine Rolle auch in der Leistungsfähigkeit in den Unternehmen?
Vordergründig eine Riesenrolle. Also einer der Hauptgründe, warum ich häufig gebucht werde, sind die Fehlzeiten der Mitarbeiter. Also ganz oft in der Auftragsklärung höre ich, Herr Klarholz, nur damit Sie klar wissen, unser Ziel in der Zusammenarbeit mit Ihnen ist, die Fehlzeiten der Mitarbeiter zu reduzieren. So, ja, und dann soll der Experte Vorschläge machen, wie das geht. Sag dann immer, das ist nett und das ist auch als Ziel absolut legitim, ja, aber drehen wir den Spieß mal um, was bieten Sie denn? Ja, was machen Sie denn für Angebote? Und dann kommen immer die gleichen Angebote. Ja, wir haben ja eine Sportförderung. Bei uns können die Mitarbeiter kostenlos ins Fitnessstudio oder wir bieten Yogakurse an oder wir haben den Obstkorb, ja, so der Klassiker. Und dann sage ich, ja, das meine ich aber nicht. Ich meine nicht einzelne Maßnahmen. Ich meine eher Betriebsklima, Atmosphäre, Stimmung. Ja? Was haben Sie anzubieten, damit ein Mitarbeiter sagt, wow, ich komme total gerne zur Arbeit in dem Team, in der Firma, das ist so geil mit denen. Was bieten Sie da? Und dann kommt halt oft nicht viel. Ja?
Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dieses, was Sie gerade gesagt haben, dieses, ich gehe da gerne hin, ich mache super gerne meinen Job, ja. Aber das ist halt wirklich, wie alle so miteinander umgehen, sind die Chefs nett, genau. Sind sie freundlich, kann man offen reden oder wie auch immer, das muss halt einfach auch passen, gell? Und oft passt es aber dann nicht, aber dann frage ich mich auch immer, woran liegt's denn? Liegt es dann an mir, dass es nicht passt? Liegt es an der Firma, dass es nicht passt? Da muss man natürlich dann auch immer irgendwie suchen, wo liegt denn jetzt der Fehler? Ja. Und dann vielleicht versuchen, diesen Fehler wieder auszugleichen.
Ich meine, wir alle kennen das, was man Flurfunk nennt, ne? Das informelle Gespräch am Kaffeeautomaten, ja, und oder bei der Zigarettenpause. Und da finden ja oft die echten Gespräche statt, wo dann mal Tachles geredet wird. Und ich versuche immer, das in die normale Unternehmenskommunikation einzubringen. Ich sage, schaut mal, können wir uns darauf einigen? Oder können wir mal zumindest einen Pilot starten, dass wir mal anfangen, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander, ja? Und mit Managern gelingt das auch. Also wenn man jetzt so eine Gruppe von Führungskräften hat, sagen wir 12, 13, 14, dann kann man sich mit denen committen. So, jetzt reden wir mal einen Monat lang nur miteinander statt übereinander. So, und wenn es dringend ist, persönlich, wenn es nicht anders geht, auch übers Telefon, aber am besten nicht per E-Mail oder über WhatsApp, ne? Was manchmal super herausfordernd ist. Also klar, so Videokonferenz ist dann besser als irgendwie nur eine E-Mail geschrieben. Und dann machen die das eine Weile und dann gibt's immer so ganz spannende Nebensides-Effekt. Herr Klarholz, wir haben erstmal gemerkt, wie viele Probleme wir überhaupt wirklich haben, ja, nämlich viele, aber irgendwie hat sich das Betriebsklima positiv verändert. Und dann kommt der Schluss dann zu sagen, ja, und interessanterweise haben wir zumindest in der einen Abteilung, wo wir das jetzt seit 3 Monaten machen, gehen die Fehlzeiten zurück. Ich sag, genau. Ja, mehr Spaß, mehr Freude, besseres Miteinander sorgt auch dafür, dass langfristig die Leute gesünder sind. Ob sie dann wirklich weniger Erkältung im Winter haben, da müsste man nochmal Studien zur Rate ziehen, aber sie fühlen sich besser und dann gibt's eben auch Tage, wo man vielleicht nicht 100% fit ist, aber Bock hat zu arbeiten. Und wenn ein Mitarbeiter sagt, ich bin nicht richtig fit, aber ich gehe lieber zur Arbeit, als zu Hause rumzuhängen, ist doch super. Ja, das ist das Ziel, was man anstreben sollte.
Sie sprechen unter anderem auch über ungesunde Zeiten. Wie nehmen Sie das denn heute in der Gesellschaft wahr?
Da habe ich eine klare Meinung dazu. Ich glaube, die meisten sind eher auf der Flucht vor dem Ganzen, was da über ihnen so rumwabert. Ja, weil zu den großen globalen Themen kommen ja noch die kleinen familiären und die persönlichen dazu. Und dann ist es natürlich leichter, sich in, sagen wir es mal, Nikotin, Alkohol, aber es gibt auch die Gesundheitsfanatiker, die dann sich in, die joggen dann jeden Tag ihre 15 Kilometer, ist für mich auch eine Flucht. Also es wird viel geleugnet, es wird viel, natürlich auch über Social Media, ja, auf der Suche nach dem, wo noch eine Kompensation zu kriegen. Und ich bin jemand, der sagt, hey, wenn du morgens aufstehst und du hast das Gefühl, heute ist nicht dein Tag, hast du 2 Optionen. Erstens, du bringst dich gut drauf, was völlig legitim ist. Kannst ja Sport machen oder was anderes. Oder trinkst erstmal einen Kaffee. Oder du nimmst dir die Zeit, rauszufinden, was ist denn los. Ja, aber was nicht geht, ist so zu tun, als wenn nichts wäre und einfach, Business as usual zu machen. Also diese Verleugnung, ich nenne das immer auf der Flucht vor sich selber sein, das greift aus meiner Sicht um sich, ja. Und ist ja auch nachvollziehbar, wenn mir da draußen alles zu viel wird, dann igel ich mich halt lieber ein, ja.
Ein großes Thema von Ihnen ist ja auch das Healthy Aging. Das finde ich persönlich super spannend. Wie kann man denn heutzutage überhaupt gesund altern?
Es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen nicht nur könnte, sondern sollte, und zwar idealerweise alle gleichzeitig. Ich bin kein Freund davon zu sagen, okay, meine Healthy Aging oder Longevity Stellschraube ist nur die Bewegung. Ja, und Ernährung stelle ich hinten dran, sondern man muss schon an allen Schrauben drehen, wenn man sagen will, ich strebe mal, so, das ist immer so ein Ziel, was man gut sagen kann, fit und gesund mit 80. Ja, was übrigens nur statistisch gesehen 1 von 12 eines Jahrgangs schafft das. Ja. Das heißt, wir haben in Deutschland im Moment die Situation, 6 von 12 werden überhaupt 80, 3 werden nicht mal 60, also ein Viertel aller Menschen eines Jahrgangs stirbt unter 60. Das hat ja Gründe. Und von denen 6, also von den 50%, die 80 werden, sind aber 5 von 6 nicht mehr fit. Wir haben sehr, sehr viele, die eben mit Alzheimer, Demenz zu tun haben, und wir haben eben die anderen, die körperlich nicht fit sind. Und wenn man sagen will, ich will aber der 1 von 12 sein, der es schafft, dann braucht man eine Strategie, die über Jahrzehnte trägt. Da geht es nicht darum, was kann ich im Frühjahr tun, damit ich im Sommer fit bin und gut aussehe, sondern da ist das Ziel, okay, ich werde auch nicht zu viel machen, weil alles, was ich ernährungssportmäßig, stressreduktions, mentale, also mindsetmäßig tue, soll mich für 30, 40 Jahre tragen. Also ich bin eher dann der Meinung, weniger ist mehr, aber das, was ich mache, das mache ich ganz lange. Und das darf auch wechseln, ne? Ich muss jetzt nicht immer das Gleiche machen. Also ich mache seit 35 Jahren Heilfasten und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wenn es nicht gut wäre, würde ich was anderes machen in der Richtung. Als Beispiel, ne? Aber ich glaube, wenn man wirklich Longevity als Vision hat, gesund älter werden und irgendwann so gesund wie möglich auch sterben, ne? Weil ein gesundes Sterben vollzieht sich innerhalb weniger Wochen. Ich habe es jetzt mehrmals auch bei alten Menschen erlebt. Das ist dann kein jahrelanges Siechtum, sondern es ist ein, so jetzt ist rum, ein schnelles Verabschieden und Abbauen des Körpers. Und wenn man das anstrebt, muss man dafür einiges tun. Ja.
Haben Sie sich denn schon überlegt, warum das denn gerade bei älteren Menschen so ist? Warum nutzen denn die Älteren nicht ihre Möglichkeiten? Es gibt ja die einen, die zum Beispiel wirklich alles selber machen und fit sind wie Turnschuhe, die draußen ihren Garten mähen und schon weit über 80 sind. Aber dann gibt's wieder die anderen, die dann sagen, wenn ich nur dran denke, den Rasen zu mähen, da wird mir das schon zu viel. Und diese Menschen probieren es einfach nicht mal aus, weil der Gedanke schon daran viel zu anstrengend ist.
Ja, ich nenne das eine erworbene Inkompetenz. Das heißt, wir haben irgendwann uns entschieden, uns auf wenige Kulturtechniken zu konzentrieren. Ja, der eine sagt halt, ich gehe, was ich, mit dem Fahrrad einkaufen, aber ich arbeite nicht im Garten. Und der andere sagt, ich gehe immer alle Treppen, ich benutze nicht den Fahrstuhl und so weiter. Ja, der eine nutzt bestimmte Kulturtechniken für sich und erkennt sie als wertvoll und der andere nicht. Und altersbedingt ist dann die Zahl der nennen wir es mal Alltagstechniken, die wir noch beherrschen, wird immer weniger. Ja, und irgendwann hocken wir dann mit 75 daheim und können, also wir können es nicht mehr, weil wir es nie geübt haben und dann trauen wir es uns auch nicht mehr zu. Ja, und ich propagiere immer, wenn irgendjemand eine Idee hat, ich sag, probier es aus. Aber das Ausprobieren ist eine Qualität, die man in jungen Jahren lernt. Das sind Studenten. Ich sag, mein Sohn ist 20 und ich sage ihm, leg dich bloß nicht zu früh fest, sondern probier ganz viel aus. Ja, trau dir was zu und erlaube dir zu scheitern. Ja, es gibt keine bessere Lernerfahrung als scheitern, weil wenn man jung ist, wird man es nochmal probieren. Wenn man das Scheitern aber nicht geübt und gelernt hat, dann ist man mit 80 an einem Punkt, dass man auf keinen Fall erleben will zu scheitern. Also macht man es nicht. Ja, und dann reduziert man sich immer mehr und dann, ja, dann kommen die Gleichgewichtsstörungen im Alter, dann kommen die Stürze und das Ende ist dann da, wo ne, alle wollen zu Hause sterben und die meisten wundern sich, dass sie dann doch irgendwo anders landen. Ne? Und ich glaube, dass das eine Leistung ist, die man im Laufe des Lebens erbringt. Und das braucht viel Zuspruch. Also ich erlebe es auch bei 60-Jährigen, die dann, was ich sagen, also wandern mit dem Rucksack irgendwie zu einer Berghütte. Ich könnte es körperlich noch, aber warum soll ich mich damit belasten? Ja, und dann sage ich, probier's doch mal aus. Ja, wenn es dir keinen Spaß macht, lässt es. Aber dieses Ausprobieren sorgt wiederum für Alltagskompetenz, ne?
Und jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Was ist denn Ihre persönliche Vision für die Zukunft von Arbeit, Gesundheit und die Menschlichkeit?
Das ist jetzt natürlich eine große Frage. Also ich beziehe es mal auf ein kleines Thema, das ist gesunde Ernährung. Da gibt es eine sehr schöne Vision oder eine, nicht mehr als eine Vision. Da gibt es eine konkrete Ernährungsstrategie, die ist entwickelt worden von der Lanxess-Kommission von der UN. 13 Wissenschaftler haben die Planetary Food Diet entwickelt. Planetary Health Diet, Entschuldigung. Wie können wir im Jahr 2050 10 Milliarden Menschen gesund ernähren? Dass alle Menschen, die leben, und das wird so der Peak Point sein, mehr wird es nicht geben, 10 Milliarden in 25 Jahren, alle Menschen genug zu essen haben, genug zu trinken haben und die Qualität der Lebensmittel dafür sorgt, dass alle satt werden, dass alle gesund mit Vitalstoffen versorgt sind und dass alle aber auch dazu beitragen, dass der Planet erhalten bleiben kann. Also dass wir die Ressourcen für alle haben und dass wir auch die CO2-Belastung im Rahmen halten, ne? Durch zum Beispiel Lebensmittelanbau. Und das ist eine ganz konkrete Vision und die beinhaltet zum Beispiel, dass man den Konsum von Fleisch und Fisch auf 500 Gramm die Woche reduziert. Ja, wenn ich das ganz konkret mache, heißt das für mich ein T-Bone-Steak die Woche und ein schönes, leckeres Stück Fischfilet und das war's. Ja, und das, ich als Ernährungswissenschaftler weiß, dass das gesund ist. Ja, so, und meine Vision ist, dass Menschen das akzeptieren und zu sagen, weniger ist mehr. keine Verbote im Sinne von du darfst nicht, aber viel Angebote machen, ausprobieren. Also ich bin zum Beispiel gegen so einen Veggie Day in Kantinen, aber ich bin dafür, dass es jeden Tag vegetarische Angebote gibt, als Beispiel, ne? Und so kann man es mit ganz vielen machen, ja. Und ja, mehr miteinander reden als übereinander, dann wäre schon viel gewonnen.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank für dieses wirklich tolle und interessante Gespräch.